Deutschlandfunk.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Massimo Majo. Vor 100 Jahren hat die Musik eine Art Revolution erlebt. Plötzlich war die westliche Musikwelt nicht mehr die gleiche. So beschreibt es der Künstler und Philosoph Alan S. Wise in dem folgenden Hörspiel. Die Musik, so sagt er, wurde plötzlich durch Mikrotöne ergänzt, durch Polyrhythmen, Maschinen, Elektronik, Geräusche. All das drang in die Musik ein und plötzlich bestand die Musik nicht mehr nur aus einzelnen Noten, sondern auch aus allem, was sich dazwischen und darüber hinaus befindet. Alan S. Wise erzählt von dieser Revolution aus der Perspektive eines Musikers. Wir begleiten den Komponisten Stefan Weiß, wie der in den 1930er Jahren von Berlin nach New York ausreist, auch um Nazi-Deutschland zu entfliehen und dem drohenden Krieg. In New York lernt er dann eine Musikwelt kennen, die ihn zutiefst beeindruckt, die ihn verändert und in der er sich nach und nach verliert. In der Unendlichkeit des Glissandos, in der stufenlosen Verbindung zwischen den Tönen, die manchmal auch klingt wie eine Sirene im Krieg.
Wir alle wissen seit Nietzsche, die Vergangenheit erzählen bedeutet, die Vergangenheit ändern. Daher rührt die Allmacht des Erzählers. Ich werde mein Bestes tun, um diese seltsame und tragische Geschichte so gut wie möglich wiederzugeben, und ich hoffe, dass der Hörer mir verzeihen wird, wenn einige Aspekte etwas indiskret erscheinen. Zum ersten Mal hörte ich von dem bemerkenswerten Komponisten Stefan Weiß, während ich in Bern bei der Paul-Klee-Stiftung über Puppenchoreografien forschte. Das dortige Archiv enthält eine kurze Korrespondenz zwischen Klee und Weiß. Im Kern geht es um verschiedene Varianten des Totentanzes und die Frage, ob es theologisch angemessen sei, das Dies Irae als Tanz umzusetzen. Ich wollte mehr über Weiß erfahren, aber es ließ sich nur wenig über ihn ausfindig machen. Geboren im Wien des Fin des Siècle, studierte er schon in jungen Jahren Harmonielehre bei Schönberg. Er besuchte für kurze Zeit die Akademie für Musik und darstellende Kunst, studierte später Kontrapunkt bei Ernst Krenek und zog mit Mitte 20 nach Berlin, wo einige seiner Werke aufgeführt wurden. 1933 verließ er die Stadt wieder, nachdem sein zweites Streichquartett hoffnungslos durchgefallen war und von der Presse weitgehend ignoriert wurde. Immerhin schrieb Josef Roth für die Frankfurter Zeitung eine seltene, aber folgenlose Musikkritik, in der es heißt, Weiß habe das Wunder vollbracht, Geigensaiten aus Katzengedärm wieder zum Leben zu erwecken. Sein Freund und Mentor Krenek schlug vor, er solle nach New York ziehen, um Edgar Varèse kennenzulernen, der nach mehreren Jahren in Paris wieder in die Staaten zurückgekehrt war. Dessen Ionisation hatte ebenfalls einen Skandal hervorgerufen, allerdings mit größerem Echo bei der Presse. Weiß verbrachte fast 5 Jahre weitgehend einsam in New York, wo er sich nur gelegentlich mit Komponisten aus dem Kreis um Henry Cowell und Edgar Varèse traf, darunter Charles Ives, Virgil Thompson und Carl Ruggles. Es gibt Hinweise darauf, dass Nicholas Slonimsky einige von Weiss' Werken inklusive der Geistersonate mit dem Boston Chamber Orchestra aufführen wollte. Aber das Vorhaben wurde nicht umgesetzt und so sind die Kompositionen bis heute nie in Amerika zu hören gewesen. Kurz vor dem Ausbruch des Krieges kehrte Weiss nach Berlin zurück, wo er den fürchterlichen Bombenhagel überlebte, um plötzlich zu verschwinden und erst Monate später in Wien wieder aufzutauchen. Dort fand man ihn in einem tiefen Schockzustand durch die Straßen irrend. Er erholte sich nicht wieder und verbrachte den Rest seines Lebens fernab dieser Welt in der psychiatrischen Anstalt von Klosterneuburg. Der Leiter des Hospitals gab mir freundlicherweise Weiss Tagebücher zum Lesen, die sich in einer Kiste mit einigen anderen Büchern befanden. Darunter Cowles New Musical Resources, Gelderots La Ballade du Grand Macabre, Nietzsches Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik und ein sehr seltenes Exemplar von Daniel Paul Schrebers Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, alle mit zahlreichen Anmerkungen versehen. Der erste Eintrag in Weiss' Tagebuch stammt vom 2. Januar 1934, dem Tag seiner Ankunft in New York. Er lautet: Manhattan ist gewaltig, groß, schnell, modern und ganz besonders einsam. Kann das die Zukunft der Musik sein? Der letzte Eintrag ist auf den 26. Februar 1945 datiert, den Tag der schwersten Bombardierung von Berlin. Er lautet: Mache eine Liste der Stimmen.
Herr Weiss, was für ein Vergnügen. Willkommen in Lückschufs. Ich dachte, nach ein paar Wochen in New York haben Sie vielleicht Heimweh. Ihre Ankunft hier in Amerika war perfektes Timing. Anfang Dezember wurde die Prohibition aufgehoben und das Luchos hat als erstes Restaurant in Manhattan ein Liquor-License bekommen. Also Sie können sich vorstellen, wie froh wir alle waren.
Ne? Ach, es ist wunderbar. Es lebe die Nostalgie. Das ist ja ein fantastischer Ort. Danke für die Einladung. Es ist mir wirklich ein großes Vergnügen.
Ja, das Lokal erinnert Sie an Bochart, ne? Nur, dass es zehnmal so groß ist wie alles in Amerika. Musiker kommen besonders gerne hierher. Rubinstein, Paderewski, Caruso und sogar unser lieber Richard Strauss. Alle waren schon hier. Ich hoffe, das wird Sie nicht davon abhalten, das Essen zu genießen. Ich konnte nicht widerstehen und habe das Nibelungenzimmer reserviert. Ich hoffe, dass dieser neue Weltwagnerismus Sie nicht irritiert. Aber was auch immer Sie vom Dekor halten, der kleine Goya in der Ecke ist sicher nicht zu verachten. Und es gibt einen schönen Van Dyck neben dem Eingang. Herr Luchot war nicht nur ein großer Jäger, sondern auch ein reicher Sammler. Ah, da kommt unser Tischgenosse. Henry, over here. Salut. Henry Cowell, Stefan Weiss.
Glad to meet you, Herr Weiss. Salut, Varennes.
Freut mich sehr.
I thought that you'd bring a score, Cowell, not a book. But before the lecture, let's order. Herr Weiss, was wünschen Sie? Ein Bauernwurst mit Schwarzwälder Pfifferlingen? Oder ein gespickter Hasenrücken mit Spätzle? Das ist sehr lecker. Und es gibt eine Auswahl von 3 Dutzend Bieren.
Sie wissen ja, dass mein Vater aus Wien ist und meine Mutter aus Bayreuth. Ich liebe also gutes Essen und gute Musik. Für mich bitte einfach ein Wiener Schnitzel. Und ich glaube, ich kann dem Kaiserschmarrn nicht widerstehen.
Kaiserschmarrn?
It's an Austrian dessert, Cowell. Die Emperor's Mischmasch. A nice title for a waltz, no? Der Kaiserschmarrnwalzer. And you, Cowell? The usual steak and potatoes? Ah, your lack of culinary imagination depresses me. I'll have a gefüllter Fasan and a celery salad mit Äpfeln. It's game season, after all. And perhaps a bottle of Riesling? There's a very nice Prüm cabinet and a really superb Dr. Tannisch Auslese, but that might be a little too sweet.
Jeder hat einen Grund für den Exilort, den er wählt. Manche leben sogar in ihrer Heimatstadt im Exil. Das Besondere an New York ist, dass es alle Gründe, alle Fantasien, alle Begierden aufnimmt. Varès suchte nach einer neuen Musik in einer neuen Welt. Cowell kam her, um seine verbotenen erotischen Neigungen zu verbergen. Weiss kam aus purer Verzweiflung. Merkwürdig wirken die drei musikalischen Revolutionäre hier in solch einem traditionellen Lokal, inmitten von alten Bierkrügen und Jagdtrophäen. Kitschschmarren. Aber ich muss zugeben, dass die Kalbshaxe wundervoll aussieht. Wie gern würde ich ein Stück davon essen, mit ein paar Speckknödeln als Beilage. Und der Gedanke an einen Hefeweizen dazu. Aber leider darf der Erzähler nie selbst essen. Er darf nur die Gegenwart beschreiben und die Zukunft entwerfen. Außer vielleicht, wenn gerade niemand hinsieht.
And so, Cowell, the book?
That strange student of mine, John Cage, lent it to me the other day. It's a volume of Henry David Thoreau's diary from 1852. Cage insists that Thoreau had not only the best ear of the 19th century, but also the most modern. Listen to this, it's quite beautiful. On this cold day, I hear memorable strains from the telegraph harp. What must the birds and beasts think when it passes through the woods? I should think that these strains would get into their music at last. Will not the mockingbird be heard one day inserting this strain in its medley? It intoxicates me. Orpheus is still alive. The spirits of all bards sweep the strings. It's the most glorious music I've ever heard. The very fine, clear tones seem to come from the very core of this telegraph pole. I know not, but it is my own chords that tremble so divinely. The latent music of the earth had found here a very vent. Music Aeolian.
Das Jahr 1933 markiert das Ende eines knappen Jahrtausends voller Musik, die nur aus wenigen fixierten Tonleitern bestand. Die Musik hat eine Bruchstelle erreicht. Mikrotöne, Polyrhythmen, exotische Skalen, Zwölftontechnik, ungewöhnliche Orchestrierungen, erweiterte Spieltechniken, mechanische Instrumente, elektronische Klänge und Geräusche. All das öffnet neue musikalische Wege. Aber schon im 19. Jahrhundert ließ der amerikanische Naturalist und Schriftsteller Henry David Thoreau diese Veränderungen ahnen. Eines Tages hörte er eine seltsame Musik aus einer Telegraphenstange klingen. Wird nicht die Drossel dereinst diese Schwingung in ihr Repertoire aufnehmen? Das berauscht mich. Orpheus ist immer noch lebendig. Die Geister aller Barden streichen die Saiten. Das ist die prächtigste Musik, die ich je gehört habe. Die verborgene Musik der Erde findet hier ihr Ventil. Äolische Musik.
Herr Cowell, I've heard that you wrote a short piece called Aeolian Harp, but I've never seen the score. I have been told that it is the first work composed for Glissandi and Pizzicati played directly on the piano strings. Ich arbeite selbst an einem neuen Stück mit Glissandi, eine Puppenspielmusik, eine Berceuse für Klavier und Cello, zu der mich Kleists Aufsatz über das Marionettentheater inspiriert hat. Dieser Text feiert die Bewegungen einer Puppe. Unendlich graziös, wie der Bogen einer Hyperbel. So etwas kann nur eine Puppe erreichen. Oder Gott. Sollte das nicht eine eigene Musik haben?
Yes, but Aeolian Harp was a mere experiment. I doubt that I'll consider it an opus. I'd rather that you hear my Banshee. I'll lend you the score. With a little practice, you'll easily be able to play it. You just need be careful not to break your fingernails while stroking the piano strings.
Et in Arcadia ego. Terrifying, my dear Cowell. Sehr schrecklich. You know, when I first went to Berlin in 1908, I met Busoni. I distinctly remember his rage against the limitation of equal temperament, arguing that all sounds in nature change by enharmonic variation, and that music should do the same. Diese enharmonischen Wechsel, lieber Herr Weiss, sind dasselbe wie die Unendlichkeit des Glissandos, das Ihnen so teuer ist. Ich habe sie auch gehört. Do you remember, Cowell, when I moved into Louise's apartment just a few blocks from here, at the east end of the 14th Street? I was startled, truly fascinated by the haunting music of the Foghorns, that wonderful river symphony, as well as by the beautiful parabolas and hyperbolas of the fire engine sirens that regularly pierced the silence. Diese schönen Parabeln und Hyperbellen aus Lärm, diese Nebelhorn-Nocturns und Feuerwehrsirenenkonzerte. Ich habe ihre Klänge in Ionisation endlich verarbeitet. Und manchmal frage ich mich, ob die Menschen sie als Sirenen hören oder als pure Glissandi.
Auf meinem Weg hierher bin ich den Broadway hinuntergelaufen, vorbei am Flatiron Building. Diese wunderbare Struktur habe ich schon auf der gespenstischen Fotografie von Stieglitz gesehen. Aber heute sangen der Wind und die Sirenen eine Musik, die ich noch nie zuvor gehört habe. Ja, der Wind und die Sirene, das ist der Geist von New York.
23 Skidoo.
Wie bitte?
23 Skidoo. Skidoo. Skid. Ski. Slide. Glissé. Ausgleiten. Votre glissando, weiß. 23 Skidoo. Das riefen die Polizisten immer, um die Voyeure am Flatiron Building zu verjagen. Denn es steht ja an der 23. Straße. Das Gebäude fängt den Wind, der den Broadway hinunterfegt, so dass die Kleider der Frauen in ganz obszöne Höhen flattern. Ein Unterrock-Luftkünstler. Aeolienmusik and Aeolien-Eroticism. Sehen Sie, in New York ist selbst der Wind ein Künstler.
Whereas your perversions are really adolescent.
Gallic, my dear Cowell. Gallic.
Luckily, your ear is more sensitive than your eye. You're of course correct about the glissando. You know that I played for Schoenberg in Berlin? I'd always believed that when he finally broke with tonality in the sublime second string quartet, he was ready to expand the entire spectrum of musical sound. I was sure that he'd become a hyper-Wagner, a meta-Wagner. And instead, he reduced music to a mathematical formula.
Schoenberg, indeed, and Busoni. They never realized that the sound of the entire Industrial Revolution, our very modernity, was also that of enharmonic variation. The sounds of whirring machines, the sounds of the metropolis. Isn't that so, Herr Weiss? Busoni behauptet, dass alle Klänge der Natur sich enharmonisch verändern. Aber es entgeht ihm, dass das auch für die Musik von Maschinen gilt.
Und für die elektrische Musik der Zukunft.
Ah, the food. My God, you're going to eat all that?
It's a banquet for the gods. Eat well, Cowell. For you never know which will be your last supper. And since it's so hard to find good food in the new world, you should bless your fate to dine chez Luchos. Oh, ce Riesling est vraiment merveilleux.
I bless you, my dear Varese. Nectar, indeed. It's heaven.
Heaven. I wonder what angels would taste like. Something between veal and chicken, I imagine. Rather bland. Was denken Sie, Weiß? Geräusterter Engel? Jeder Engel ist fad, oder?
Sie verhöhnen die Götter. Aber glauben diese Kochkünstler wirklich, ihr Schicksal sei in ihren eigenen Händen? Wissen Sie nicht, dass Musik selbst die wilden Tiere berührt und dass der Dirigent die Musiker samt Publikum in Puppen verwandelt? Was, wenn ich eigentlich nur einen kleinen Walzer von Strauss hören möchte und nicht Ihren neue Musikschmarren? Was würden Sie dann machen? Und wenn ich Ihnen eine ordentliche Verdauungsstörung von dem schweren teutonischen Essen verpasse? Oder ein paar Jahre Schreibblockade? Oder ein wenig hysterische Taubheit? Oder etwas Schlimmeres? Was, wenn ich einen der drei vom Hudson zurück an die Donau holen würde? Das wäre eine ganz andere Geschichte, oder?
When Plato wrote of divine madness, he already prefigured your mind, Varese.
Last year in Paris, I met Antonin Artaud. an extraordinary madman. He can distinguish music from the sounds of his own borborygme. But he's nevertheless a genius. We even imagined doing an opera together, L'Astronome. And he intuitively understood everything we were talking about. Obscurité, explosion, harmonie coupée net, les sons et la lumière déferleront avec les saccades d'un télégraphe morse.
English, please. The Gallic idiom rings false among skyscrapers.
Vielleicht ist die enharmonische Verwechslung die geheime Triebfeder des Universums.
That's metaphysics, my dear Weiss, not music.
Februar 1945. Deutschland wird belagert. Berlin ist im Bombenhagel. Alles liegt in Trümmern. Varèse hat seit fast einem Jahrzehnt nichts mehr komponiert. Cowell sitzt ebenso lang wegen Sittenwidrigkeiten im Gefängnis. Er ist ein gebrochener Mann. Weiss ist unauffindbar, seit er 1938 New York verlassen hat. Die Geschichte, die ich begonnen habe, scheint am Ende zu sein. Nur noch Nacht und Nebel. Es gibt keine Metaphysik mehr. Nur Paranoia und Wahnsinn. Hört euch unseren Komponisten an. Er verwechselt sogar schon Musik und Stille.
Es ist so einfach. Das Glissando. Unglaublich, dass niemand zuvor daran gedacht hat. Aber die Welt war verschleiert vom Nebel der tausend Harmonien. Die Sphärenklänge sind eine riesige Täuschung. Platos 8 Sirenen, eine auf jeder Himmelssphäre, singen jeweils nur einen unbeweglichen, himmlischen, mystischen Ton. Ein einziger Akkord. Alle Töne der diatonischen Skala. Sie hätten jeden Gesang hervorbringen können. Aber sie wählten eine armselige Musik. Eine Musik, die fast alle Klänge ausspart. Die Klänge des Lebens. Musik muss uns erheben. Kleist hat es beinahe verstanden. Aber die mühelosen Hyperbeln seiner Marionetten schufen keine Verbindung zu Gott. Nicht die Hyperbel, sondern die Parabel. Denn die Zeit ist asymptotisch zur Ewigkeit und der Mensch ist asymptotisch zu Gott. Gegen die Harmonie der Sphären stelle ich die Melodie des Glissando. Ein moderner Gesang. Der Sirenen.
Einer unserer Zeitgenossen, ein gewisser Franz Kafka, hat geschrieben: Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe als den Gesang, nämlich ihr Schweigen. Es ist zwar nicht geschehen, aber vielleicht denkbar, dass sich jemand vor ihrem Gesang gerettet hätte. Vor ihrem Schweigen gewiss nicht. Ich weiß nicht, wie er das entdeckt hat, aber er hat recht. Sirenen sind in der Tat nie mächtiger, als wenn sie schweigen. Vergiss die Stille nicht. Weiß.
Nur ein einziges Werk dieser Art ist nötig. Finde das tonale Zentrum im Kopf, markiere seine Eigenfrequenz, erzeuge ein aufsteigendes, unendliches Glissando von diesem Punkt aus. Keine Tonschritte, nur ein einziger, ewiger Klang. Ein sonores Kontinuum, eine Unendlichkeit der Töne. Der magische Punkt liegt dort, wo die Tonhöhe aus dem hörbaren Bereich entschwindet, aber noch keine Stille ist. Die heilige Stille der Mystiker. Der heilige Franziskus hätte dies nie hören können, denn er hörte nur die Gesänge der Vögel. Nein, es war der heilige Antonius. Außer sich vor Hunger, inbrünstig vor Abgeschiedenheit, brennend vor Hitze, hörte er diese himmlischen Modulationen. Als die sengende Wüstenluft durch die porösen Felsen pfiff, aber er wusste nicht, dass dies die wahre Himmelsmelodie war, denn seine Askese verbot alle Musik. Das ist es, was ich suche. Der Punkt im Glissando, an dem der gesamte Körper vibriert, zu strahlen beginnt, die Mysterien erfasst. Der Moment, in dem man die Sprache hinter sich lässt.
Die Gedanken eines Monomanen, Eskapisten, Okkultisten. Und wenn sein Wunsch in Erfüllung ginge? Aber er wird mir nie Glauben schenken, wenn ich mit dieser Stimme spreche. Sie klingt bloß nach schlechtem Gewissen. Ich werde meine Stimme ändern müssen. Und meinen Namen. Ich werde sogar eine andere Geschichte erzählen müssen. Vielleicht wäre die Versuchung des heiligen Antonius eine bessere Wahl. Ja, Stefan Weiß, jetzt ist es Zeit für deinen Untergang. Komm, du und ich zusammen. Ein Totentanz für Marionetten. Nicht?
Suche ich.
Ich bin Rosirene. Genannt der Zauberin. Das Grisando steigt.
Was für Stimmen.
Ich bin Banshee. Ich komme aus der inneren Welt. Ich komme, weil Seele zu holen, wenn du stirbst. Deshalb heule ich vor Wut. ich vor Wut. Ich heule den Schrecken. Ich heule die Trauer. Komm zu mir.
Heute weint das gesamte Land.
Ich bin hier mehr. Ich atme Feuer, Quelle der Illusion. Ich bin ein Omen des Unheils. Ich liebe den Moment, wenn alles ausgebrannt ist. Ich kenne eine Musik, die weit schöner ist als deine. Es gibt einen Stamm, älter als dein Gott, der die Sonne verehrt. Zur Wintersonnenwende singen und tanzen sie den ganzen Tag. Sonnenuntergang, stehen sie still und fallen in Trance. Sie sehen mit wachsender Leidenschaft der sinkenden Sonnenkugel zu. Gerade wenn das letzte Stück hinter dem Horizont verschwindet, der Häuptling ein einziges Mal auf einen großen Gong. Und ein Menschenopfer wird in einen aktiven Vulkan geworfen. So kann die Welt neu geboren werden. Der Klang dieses Gongs ist die schönste Musik, die ich je von der Menschheit gehört habe.
Heute verschwindet die gesamte Stadt in der Feuersbrunst. Glissandi fallender Bomben und schrecklicher Motoren. Staccato der Explosion. Gewaltigen Einstürze. Dies Irae, dies Illa, solve seclum in favilla.
Ein Schmerz. die bösartigsten.
Ich fühle nichts. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nichts sehen.
Glissando von Alan Weiss. Aus dem Amerikanischen von Markus Gammel. Es sprachen Stefan Weiss, Steve Carrier, Erzähler Martin Engler, Edgar Varese, Tony de Meyer, Henry Cowell, Alan Weiss. Vokalimprovisationen Ute Wassermann. Kompositionen The Banshee und Aeolian Harp von Henry Cowell, Ionisation von Edgar Varèse, Imaginary Landscape No. 1 von John Cage und La Légende d'Air von Yannis Xenakis. Ton Lutz Pahl, Technik Philipp Adelmann, Regie Alan Weiss und Markus Gammel. Gewidmet dem Andenken an Stephanos Tsikrimanis. Produktion Deutschlandradio Kultur 2010.
Wenn euch dieses Hörspiel gefallen hat, in der Deutschlandfunk-App findet ihr auch andere Hörstücke von Alan S. Weiss. Zum Beispiel ein Stück mit einem Kochrezept, einem philosophischen Kochrezept, nämlich für die Zubereitung eines Vogels aus der Mythologie. Das Stück heißt »Wie kocht man einen Phönix?« Findet ihr, wie viele andere Hörspiele auch, in unserer Deutschlandfunk-App.